Seit vielen Jahren gehen mehr Menschen in Rente, als eingeschult werden. Das ist einer der ersten Sätze Ihres Buches. Und es ist eine Binse, selbst der Titel Kinder, eine Minderheit, liegt zumindest auf der Hand. Warum wird dieses Thema nicht auf der großen politischen und gesellschaftlichen Bühne bespielt?
Weil die Gruppe relativ klein ist, auch noch viel kleiner als noch vor einigen Jahren. Und auch die Elterngeneration, die wäre wichtig, um politisch durchsetzungsfähig zu sein, auch die ist viel kleiner als in den letzten Jahren.
Es gibt aber auch andere kleine Gruppen, zum Beispiel sehr gut verdienende Menschen, Millionäre, Milliardäre, die haben ja auch eine Lobby. Also geht es da letzten Endes auch ein bisschen um Geld?
Naja, die Eltern von minderjährigen Kindern sind relativ schlecht organisiert, wenn man sie mit anderen Großgruppen vergleicht, wie beispielsweise der DGB. Es gibt keine Elternpartei in dem Sinne oder Elterngewerkschaft in dem Sinne. Also eine gemeinsame politische Durchsetzungsstärke von Eltern besteht nicht. Zudem haben wir auch, wenn wir dann jetzt auf die Kinder schauen, wir haben keine Instrumente und keine Strukturen entwickelt, um Kindern auch tatsächlich besser zuzuhören, als wir es heute tun. Wir haben ab und zu mal Umfragen und Studien, aber in Entscheidungsprozessen hören wir Kindern und jungen Menschen kaum zu.
Wir werden auf die Erwerbsarbeit von Müttern künftig nicht verzichten können, konstatieren Sie im Buch. Gleichzeitig schreiben Sie auch, erst jetzt stelle unsere Gesellschaft fest, welche Leistungen Mütter bislang im Privaten, im Stillen geleistet hätten. Wer soll das jetzt also übernehmen? Was schlagen Sie vor?
Wir müssen es vergegenwärtigen, dass es notwendig sein wird, dass Kinder immer mehr Zeit in Bildungsinstitutionen verbringen werden, also Schule, Kitas und so weiter. Und die müssen wir wesentlich besser gestalten als heute. Sie müssen zum Teil Familien ersetzen werden. Es wird niemals die Familie ersetzen, das wird nicht klappen. Aber wenn Kinder immer mehr Zeit in Schulen und Kitas verbringen, müssen Schulen und Kitas besser werden und auch andere Leistungen erbringen. Dafür brauchen sie Hilfe, Unterstützung, wesentlich bessere Vernetzung mit anderen Einrichtungen, die Weiterentwicklung von Schulen zu Community-Zentren als tatsächliche Knotenpunkte eines Stadtteils, wo mehr passiert als nur Unterricht, um Schule auch tatsächlich zu entlasten. Das wäre so ein Weg, wie Eltern entlastet werden und Kinder besser gefördert werden.
Wie zuversichtlich sind Sie, dass das tatsächlich funktionieren kann? In meinen Ohren hört sich das ehrlicherweise relativ unrealistisch an.
Also wenn diese Gesellschaft weiterhin auf dem Wohlstandsniveau bleiben möchte, bleibt uns kaum eine andere Wahl. Wir müssen sehen, welche riesigen Herausforderungen auf die nachkommende Generation zukommt. Die Wirtschaft soll im Laufen gehalten werden. Mit der Klimakatastrophe muss umgegangen werden. Wir haben eine Sicherheitskrise in Europa. Das sind immense Herausforderungen. Und die Jahrgänge sind ja jetzt klein. Wir haben halb so viele 6-Jährige wie 60-Jährige in Deutschland. Und die Kinder, die wir haben, müssen wir optimal fördern und ausstatten. Und allein aus diesem faktischen Zwang bin ich Optimist.
Ein alter Mann in Amerika hat einen anderen alten Mann in Amerika gerade als Präsident abgelöst. Ist unser demografisches Problem mit Blick auf die Situation der Kinder, das Sie ja gerade angesprochen haben, tatsächlich ein deutsches? Oder wenn wir den Blick weiten, geht es zumindest den westlichen Industrienationen ähnlich wie uns?
Wir sehen das gleiche Phänomen in vielen Ländern. Aber in Deutschland ist es besonders stark ausgeprägt, der demografische Wandel und damit auch die Verschiebung des demografischen Schwerpunkts in der politischen Repräsentation. Nur Japan ist älter. Diese Schwerpunktverschiebung zeigt sich dann eben auch in der politischen Repräsentation. Das heißt, wir müssen Mechanismen einsetzen, dass wir Kindern und Jugendlichen auch tatsächlich besser zuhören, besser beteiligen, damit auch ältere Leute besser verstehen, welche Interessen und Bedarfe Kinder haben. Und dafür schlagen wir im Buch ja auch Zukunftsräte vor. Das ist so eine Art Gremium, was jeder Stadtrat, jede Landesregierung oder auch der Bundestag an die Seite bekommt, wo junge Leute strukturell sich äußern können zu Vorhaben, die sie betreffen. Und das ist das Wichtige, dass dieses beschlussfassende Gremium wie das Parlament muss sich dann öffentlich dazu verhalten. Also sich wirklich damit auseinandersetzen, was junge Leute wollen.
Das heißt, da sitzen dann nicht nur junge Leute, sondern auch ältere Leute, sage ich jetzt mal, also Menschen, die keine Kinder oder Jugendliche mehr sind?
Also man kann es unterschiedlich ausgestalten, aber mindestens die Hälfte Kinder und Jugendliche. Und man kann, das wissen wir mittlerweile aus der Praxis, auch durchaus sehr junge Menschen, also so ab 10 Jahren, anfangen, in solchen Gremien gut zu beteiligen. Und diese Gremien hätten dann auch die Möglichkeit, Sachverständige einzuladen und Anhörungen durchzuführen, um daraus Positionen zu entwickeln.
Das wäre ja zumindest eine Perspektive. Sehen Sie denn angesichts der Entwicklung hin zu einer Gesellschaft, in der Kinder eine Minderheit sind und wohl auch bleiben werden, auch eine Chance? Also kann da auch tatsächlich was Gutes draus werden?
Ja, und das liegt eigentlich schon fast auf der Hand, denn diejenigen, die jetzt in Rente gehen, die sogenannte Boomer-Generation, ist so gut gebildet, so fit, so technikkompetent und so weiter, wie keine andere Großelterngeneration zuvor. Und sie haben eben den Vorteil, dass es viele sind. Und wenn wir nur 10% dieser Generation dazu bewegen können, sich gesellschaftlich für Kinder und Jugendliche im Ehrenamt beispielsweise zu engagieren, hätten wir mehr Menschen, die sich zusätzlich für Kinder engagieren, als pädagogisches Personal in Kitas und Grundschulen heute.